So, wir können in der Zeit kurz einen Soundcheck machen. Ich habe nämlich heute den Glauben meiner Mitdienenden hier im Gottesdienst getestet und bin wirklich um 10 Uhr hier angereist. Deswegen haben wir keinen Soundcheck gemacht. Genau, aber es ist ja noch ein bisschen Gewusel hier durch die Kinder. Deswegen können wir die Zeit da hoffentlich sinnvoll nutzen. Und ich hoffe, ihr könnt es mir nachsehen. So. Genau. Ich habe auch eine Präsentation vorbereitet, die wird, glaube ich, gleich angezeigt. Ihr könnt auch ruhig schon die Titelfolie einblenden. Da ist sie auch schon. Können das alle gut lesen? Also genau von der Größe her. So, also guten Morgen auch von meiner Seite. Schön, dass ihr da seid, dass wir in diesem Gottesdienst jetzt gemeinsam feiern können. Ihr seht es schon, ich habe als Thema gewählt Gottes Versprechen. Was hat Gott mir versprochen und wird er seine Versprechen halten? Und genau, da wollte ich zu Beginn einmal ein bisschen über die Versprechen Gottes sprechen. Und zwar konkret erstmal mit zwei Beispielen beginnen von Versprechen Gottes an Menschen. Es funktioniert sehr schön. Und die erste Stelle lesen wir in 1. Mose. Ich habe den Text aus der Hoffnung für alle genommen. Ich kann damit immer sehr gut arbeiten, weil ich finde, das ist wirklich sehr verständlich auch formuliert. Und es kommt hier wirklich viel auf den Inhalt heute an und nicht auf konkrete Worte oder bestimmte Bedeutungen der Worte, sondern auf den Kontext. Also lasst uns gemeinsam lesen aus 1. Mose Kapitel 9. Und da beginnen wir mit Vers 11. Und das ist mein Versprechen. Nie wieder werde ich eine so große Flut schicken, um die Erde und alles, was auf ihr lebt, zu vernichten. Weiter sagte er, diesen Bund schließe ich mit euch und allen Bewohnern der Erde. Immer und ewig will ich dazu stehen. Der Regenbogen soll ein Zeichen für dieses Versprechen sein. Wenn ich Wolken am Himmel aufziehen lasse und der Regenbogen darin erscheint, dann werde ich an meinen Bund denken, den ich mit Mensch und Tier geschlossen habe. Nie wieder eine so große Flut. Nie wieder soll alles Leben auf diese Weise vernichtet werden. Ja, sagte Gott, diese Zusage gilt für alle Zeiten. Der Regenbogen ist das Erinnerungszeichen. Wenn er zu sehen ist, werde ich daran denken. Ein ziemlich großes Versprechen, ein ziemlich krasses Versprechen. Ihr könnt es euch wahrscheinlich schon denken, es ist kurz nach der Sintflut. Also nach der Flut, die fast alles Leben auf der Erde ausgelöscht hat, bis auf eben jenes Leben, das sowieso wahrscheinlich im Wasser lebt und halt auch das Leben, was auf der Arche sich befand zu dieser Zeit. Also diejenigen Menschen und Tiere, die sich auf die Arche retten konnten, überlebten. Und Gott gibt dieses Versprechen. Ein Versprechen, das auch uns tatsächlich heute noch betrifft, denn soweit ich das beurteilen kann, gab es auch nicht mehr so eine große Flut, die alles Leben vernichtet hat, sonst würden wir heute wahrscheinlich hier nicht sitzen in dieser Form. Und eines wahrscheinlich der bekanntesten Versprechen Gottes. Wir sehen es auch immer wieder, wenn wir froh zum Fenster rennen, wenn es halt irgendwo regnet und Sonne gleichzeitig scheint, diesen Regenbogen, dieses sichtbare Zeichen, das uns und auch Gott als Erinnerung dient. Und ich will noch ein weiteres Versprechen aus dem Alten Testament, es ist auch nur ein paar Kapitel weiter, einmal vorlesen mit euch und ich komme dann auch gleich dazu, warum ich genau diese Versprechen ausgewählt habe. Jetzt muss ich ein bisschen, jetzt war ich zu weit. Genau, wir finden das in zwei Stellen, deswegen habe ich die so seitlich eingestellt. Einmal in 1. Mose Kapitel 12, da sind es die Verse 1, 2 und 3 und im 1. Mose Kapitel 15, 5 und 6, also Verse 5 und 6. Da spricht nämlich Gott zu Abraham, der später den Namen Abraham bekommt und unter diesem auch sehr bekannt ist, denke ich auch in christlichen, aber auch darüber hinaus Kreisen. Wir wollen erstmal aus 1. Mose 12 lesen. Der Herr sagte zu Abraham, geh fort aus deinem Land, verlass deine Heimat und deine Verwandtschaft und zieh in das Land, das ich dir zeigen werde. Ich werde dich zum Stammvater eines großen Volkes machen und dir viel Gutes tun. Dein Name wird überall berühmt sein. Durch dich werden auch andere Menschen am Segen teilhaben. Wer dir Gutes wünscht, den werde ich segnen. Wer dir aber Böses wünscht, den werde ich verfluchen. Alle Völker der Erde sollen durch dich gesegnet werden. Und ein bisschen später dann, 1. Mose 15, Vers 5. Er führte Abraham aus dem Zelt nach draußen und sagte zu ihm, schau dir den Himmel an und versuche die Sterne zu zählen. Genauso werden deine Nachkommen sein, unzählbar. Abraham nahm dieses Versprechen ernst, er setzte sein ganzes Vertrauen auf den Herrn und so fand er Gottes Anerkennung. Zwei Versprechen, die, ich denke, uns allen, die wir halt im christlichen Kontext groß geworden sind oder halt schon seit vielen Jahren auch im Glauben unterwegs sind, sehr bekannt sind. Also ne, mit, die Geschichte mit der Noah, der Arche Noah, ist ja sogar halt in nicht christlich geprägten Kontext sehr bekannt. Es gibt auch viele Bücher, auch viele Kinderbücher dazu. Und auch die Geschichte von Abraham, dem Stammvater Israels. In unserer Reihe zu den Glaubenshelden hatten wir ihn auch einmal in einer Predigt erwähnt oder über eben sein Glaubensleben gesprochen. Und beide Versprechen kennen wir. Beide Versprechen hat Gott eingehalten. Was ich so bemerkenswert an diesen Versprechen fand, ich fange mal an mit dem Versprechen an Noah. Man könnte ja denken, okay, Gott hat versprochen, nie wieder durch eine Flut die Menschheit zu vernichten. Es gibt ja noch sehr viele andere Möglichkeiten. Also wenn er es wirklich ernst drauf anlegen würde, die Menschheit zu vernichten, dann könnte er sagen, gut, diesmal ist es keine Flut, diesmal ist es das Gegenteil, eine Dürre. Es gibt einfach gar kein Wasser mehr. Also so ein bisschen dachte ich immer, ha, da hat er sich so ein Hintertürchen offen gelassen. Aber wie wir an unschwer heute bezeugen können, ist die Menschheit nicht vernichtet worden. Auf keine Weise, sei es durch Flut, Dürre, weiß nicht, Vulkanausbrüche, Erdbeben. Möglichkeiten gibt es viele, aber Gott hat es nicht getan. Dann kann man sich ja denken, ja gut, das Versprechen ist relativ einfach zu halten, er muss ja nichts tun. Also es ist ja ein Versprechen, dass er etwas unterlassen wird, nämlich die Vernichtung der Menschheit. Aber wenn man sich die Welt heute anguckt, diese ganze Ungerechtigkeit, das Böse, das wir immer wieder erleben und was wir auch leider bezeugen dürfen, was wir sehen, wie die Menschen auch miteinander umgehen. Die erste Flut ist ja, also die Sinnflut ist ja auch teilweise gekommen, weil die Menschen untereinander furchtbar miteinander umgegangen sind. Und da haben wir aber auf der anderen Seite einen liebenden Gott, einen allmächtigen Gott, der die Erde nicht in diesem Sinne geschaffen hat, den Menschen nicht so gemacht hat oder halt zumindest nicht so geplant hat, dass wir miteinander umgehen und auch mit ihm. Und da die Füße stillzuhalten und ich sage, wisst ihr was, die sind mittlerweile fast 8 Milliarden, ich mache besser jetzt einen Cut und versuche es nochmal, Möglichkeiten hat er ja, aber dieses Versprechen hat Gott trotzdem eingehalten, wir sind immer noch hier. Und ich finde, ich rechne das Gott sehr hoch an, dass er uns Menschen immer noch diese Chance gibt und uns nicht einfach vernichtet und gesagt hat, wisst ihr was, ich mache einen neuen Planeten und probiere es da nochmal mit irgendeiner anderen Spezies. Mal gucken, diesmal machen wir Hunde, die sind treu, die sind cool, mal gucken, ob es mit denen besser klappt. Nein, er hat uns als Menschheit weiterhin erwählt. Und bei dem zweiten Versprechen, das eben, was wir jetzt hier auch noch sehen, an Abraham fand ich das sehr interessant, die Umstände. Gott gibt aus 1. Mose 12 zu der Zeit, steht überliefert, war Abraham ungefähr 75 Jahre alt, hatte noch keinen Nachkommen, das ist ein stattliches Alter nach heutigen Maßstäben. Und zu Zeitpunkt des zweiten Versprechens ist Abraham schon, kratzt schon an der 100, der ist da schon weit jenseits der 90. Und was auch noch dazu kommt, seine Frau, die ja nicht unwichtig ist dabei, wenn er seine Nachkommen haben will, ist in demselben Alter. Sie ist in einem Alter, wo wir heute nach biologischen Maßstäben sagen würden, das mit Kindern, das wird nichts mehr. In dem Alter ist gut. Ne? Der Zug ist leider abgefahren. Und trotzdem gibt Gott in so einer Situation das Versprechen an Abraham und sagt ihm, hier, wie die Sterne, so unzählbar werden deine Nachkommen sein. Also Gott hat ein Versprechen gegeben und, wie wir heute auch wissen, er hat es eingehalten. Abrahams Nachkommen sind, gut, wie die Sterne unzählbar, weiß ich nicht. Theoretisch kann man beides zählen, man braucht halt nur sehr viel Zeit. Aber wir wissen das Bild, was damit gemeint ist. Er hat ein großes Volk, ist aus Abraham hervorgegangen. Ein Volk, das immer noch unter Gottes Schutz, Segen und Führung steht. Und er hat es eingehalten, auch unter Umständen, die wir Menschen sagen würden, okay, gut, hätte er dieses Versprechen jetzt gebrochen, so Abraham, du, ich habe dir Nachkommen wie Sterne versprochen, merkst du aber selber, dass du schon sehr alt bist, deine Frau auch, ne? Komm, wissen wir beide, das kriegen wir nicht mehr hin. Ist nicht passiert. Und was ich an diesen beiden Beispielen gerade halt so eindrucksvoll finde, ich meine, es gibt noch unzählige andere Versprechen, die Gott gemacht hat, aber ich möchte hier nicht einfach alle Versprechen aufzählen. Aber allein an diesen beiden Extrembeispielen von Versprechen sehen wir, dass Gott seinen Teil einhält. Bis heute. Und auch an Abraham hat er es getan. Und bei Abraham finde ich es auch nochmal faszinierend.
Er hat es getan, als obwohl Abraham schon teilweise an einigen Stellen nicht mehr daran geglaubt hat und die Sache in die eigenen Hände genommen hat. Wir wissen, dass er mit seiner Magd auch ein Kind gezeugt hat, auch auf Drängen, Anraten seiner Frau hin. Aber Gottes Plan war, dass er mit Sarah einen Nachkommen bekommt und aus dem dann Israel hervorgeht. Und trotzdem hat Gott seinen Teil immer eingehalten. Er hat sein Wort immer gehalten. Und wenn ihr mal wirklich Lust am Forschen in der Bibel habt, schaut mal wirklich gezielt nach diesen Versprechen und ob sie eingehalten wurden. Wir werden noch viel finden. Ich werde das jetzt einfach, um die Zeit nicht zu überstrapazieren, jetzt nicht alle diese Versprechen aufzählen. Aber jetzt komme ich zum einen Schritt weiter. Wir haben jetzt diese Versprechen, oder ich habe hier von diesen Versprechen erzählt. Wir haben gesehen, Gott hält sie ein. Ganz ehrlich, diese Versprechen wurden vor sehr langer Zeit gegeben. An Menschen, die, also Noah und seine Söhne beim ersten Versprechen mit Abraham, die heute auch gar nicht mehr unter uns weilen auf dieser Erde. Man könnte jetzt sagen, schön, das ist gut, dass die Menschheit nicht vernichtet ist. Es ist schön, dass wir ein großes Volk Israel haben. Aber was hat das mit mir zu tun? Das sind Versprechen, die hat Gott jemandem gegeben. Er hat sie eingehalten, freut mich für ihn, spricht für seinen Charakter. Was hat das mit mir zu tun? Ganz viel eigentlich. Denn Gott gibt auch uns, also mir, dir, ich könnte jetzt durch den Saal zeigen, euch im Livestream, jedem von uns gibt auch Gott Versprechen, auch nicht wenige. Und auch hier werde ich keine abschließende Aufzählung aller Versprechen machen, die Gott an uns Menschen gibt. Aber ich möchte doch mit dem in meinen Augen wichtigsten oder wundervollsten Versprechen Gottes an uns anfangen. Und das lesen wir in Johannes Kapitel 10. So, ne, ich muss wahrscheinlich eher ein bisschen dahin zielen. Ah, jetzt. Danke für die Hilfe. Jetzt haben wir beide gleichzeitig gedrückt. Genau, Johannes Kapitel 10, also das Johannesevangelium, ab Vers 28. Ihnen gebe ich das ewige Leben und sie werden niemals umkommen. Keiner kann sie aus meiner Hand reißen. Mein Vater hat sie mir gegeben und niemand ist stärker als er. Darum kann sie keiner der Hand meines Vaters entreißen. Ich und der Vater sind eins. Diese Worte spricht Jesus, als er im Kreuzverhör steht zwischen Schriftgelehrten und Pharisäern, die ihn alle möglichen Fragen stellen. Und er spricht hier, also in die Verse vor, spricht er von seinen Schafen, die seine Stimme hören. Also von den Menschen, die sich für ein Leben mit ihm entschieden haben. Diejenigen, die sich dazu entschieden haben, ihm zu folgen. Und das schließt uns auch heute mit ein. Auch wenn Jesus nicht mehr hier in seiner menschlichen Gestalt ist, folgen wir ihm trotzdem. Und genau dieses Versprechen gilt uns. Er gibt uns das ewige Leben. Ich fand das in einer der bekanntesten christlichen Stellen, ich glaube, die kennen alle oder die meisten, die irgendwie christlich sozialisiert sind, auswendig. Johannes 3, Vers 16, ich wollte den unbedingt auch auf diese Folie schreiben, weil ich diesen Vers einfach so liebe und ich denke, das geht vielen genauso. Denn Gott hat die Menschen so sehr geliebt, dass er seinen einzigen Sohn für sie hergab. Jeder, der an ihn glaubt, wird nicht zugrunde gehen, sondern das ewige Leben haben. Wenn wir an Jesus glauben, das ist natürlich die Voraussetzung, hat Gott oder verspricht Gott uns ewiges Leben. Ich finde, das ist ein ziemlich gutes Versprechen, was ich auch wirklich als Mensch heute gebrauchen kann. Jetzt kann man sich natürlich denken und fragen, das ist schon ein ziemlich krasses Versprechen, ein ziemlich hartes, ewiges Leben wird versprochen. Kann Gott das überhaupt einhalten? Ich persönlich, wenn ich nur kurz und grob und oberflächlich darüber nachdenke, würde tatsächlich sagen, ja, das Versprechen ist eins, das Gott auch gar nicht eingehalten hat. Er hat es schon sehr oft gebrochen. Wenn wir daran denken, wie viele Christen lebten und es jetzt nicht mehr tun, weil sie gestorben sind. Wie viele Menschen sind bereits, seit dieses Versprechen auch laut geäußert wurde, inzwischen verstorben? Wie viele Beerdigungen mussten gefeiert werden oder durften? Es gibt ja auch viele, die auch dieses Privileg nicht einmal haben. Und dann stellt sich Gott dahin und sagt, er verspricht uns ewiges Leben. Und auch wir merken es ja, dass wir älter werden, körperliche Veränderungen treten ein. Ich meine, ich merke davon noch nicht viel. Ich bin gerade so in der Blüte meines Lebens und freue mich. Aber auch ich sehe natürlich, wie ich älter werde, wie die Kinder älter werden, wie meine Großeltern älter werden. Und ich weiß auch, dass der Tag kommen wird, an dem man stirbt. Das ist hier allerdings auch wichtig zu sagen, dass Gott natürlich nicht oder Jesus nicht von unserem irdischen Leben spricht. Er spricht hier nicht davon, dass wir ewig hier auf dieser Erde mit dem Körper, in dem wir uns gerade befinden oder der wir gerade sind, dass wir ewig mit diesem Körper leben wollen. Ich weiß auch gar nicht, ob ich das wirklich will, wenn ich sehe, wie ich jetzt schon gealtert bin und wie ich in 200 Jahren aussehe, das will ich gar nicht wissen. Es geht hier um wahres, ewiges Leben in Gott, in Jesus. Und ich finde, da ist eine weitere Stelle. In Johannes 11 sehen wir, was Jesus als ewiges Leben definiert oder wie er es zumindest ein bisschen weiter konkretisiert. In Johannes 11 sagt Jesus, darauf erwiderte ihr Jesus, ich bin die Auferstehung und ich bin das Leben. Wer an mich glaubt, der wird leben, selbst wenn er stirbt. Und wer lebt und an mich glaubt, wird niemals sterben. Glaubst du das? Ich habe diesen letzten Satz, glaubst du das, bewusst damit drin gelassen, weil ganz ehrlich, ich habe oft Schwierigkeiten, das zu glauben. Es ist, ich weiß, relativ abstrakt, wenn man dran denkt, so ewiges Leben hier auf der Erde. Ja gut, das kann man sich gut vorstellen, ich werde einfach nicht sterben, ich werde einfach ewig alt. Ist ein relativ klares Prinzip. Aber wenn Jesus hier sagt, er ist die Auferstehung und er ist das Leben, damit wissen wir, dass es auch ein Leben gibt, das nicht dieser menschliche Körper ist, in dem wir uns befinden, das nicht einfach das Großwerden und Leben hier auf der Erde ist, sondern es gibt ein Leben danach. Wir sehen es hier, wir werden leben, selbst wenn wir sterben. Also der irdische Tod ist nicht das Ende des Lebens. Man könnte halt sagen, es geht dann erst richtig los mit Leben. Dann leben wir wirklich, wenn wir uns für ihn entschieden haben natürlich. Und wer an ihn glaubt, wird niemals sterben. Damit ist nicht hier der irdische Tod gemeint. Den kann sein, dass wir erleben werden. Es kann sein, dass Jesus vorher wiederkommt. Zu diesem Versprechen kommen wir gleich. Aber wir haben das ewige Leben da, wo es zählt, da, wo es drauf ankommt. In einem neuen Reich mit Gott, mit einem neuen Körper ausgestattet. Ich kann auch ehrlich gesagt nicht beschreiben, wie dieses neue Leben aussehen wird oder irgendwie Beispiele daraus geben, weil ich es einfach nicht weiß. Aber es gibt auch da in der Bibel, gerade in der Offenbarung, genug Stellen, die es ein bisschen versuchen, in Symbolen und Vergleichen zu beschreiben. Ich weiß nur, es ist ein Leben, das sich lohnt. Darauf arbeiten wir hin und da will ich auch hin, als Christ. Und deswegen können wir auch davon ausgehen, dass Gott dieses Versprechen an uns des ewigen Lebens halten wird. Denn wir haben gesehen, er hat bisher alle seine Versprechen gehalten. Er kann auch dieses halten und er wird uns ewiges Leben geben. Dass jeder, der an ihn glaubt, ich mache nochmal zurück, ich liebe diesen Vers einfach, wir werden ihn da oft noch sehen. Jeder, der an ihn glaubt, jeder, der an ihn glaubt, wird nicht verloren gehen, wird nicht sterben, sondern ewiges Leben haben. Ein wunderbares und krasses Versprechen. Aber dieses Versprechen auf das ewige Leben, was nach unserem irdischen Dasein kommt, lässt ja noch einen Zeitraum im Prinzip offen, das ist nämlich der von unserer irdischen Geburt bis zu unserem irdischen Tod. Was machen wir in der Zwischenzeit? Weil theoretisch könnte man ja auch sagen, okay, am besten wäre es ja, ich bekehre mich, ich komme zum Glauben und kippe direkt tot um und bin bei Gott. Für mich, als in dem Fall dieses Individuum, wäre das eigentlich der Idealfall, der Jackpot. Weil wozu soll ich jetzt hier noch auf der Erde 70, 80, 90, 100, 200 Jahre leben? Ich habe doch alles, was ich brauche. Ich habe das Leben von Gott bekommen. Er gibt es mir, er schenkt es mir freiwillig, ohne irgendwie eine Gegenleistung zu verlangen, ohne zu sagen, so, ich schenke dir ewiges Leben, wenn du bis zum 25. April 2048 folgende Dinge erledigt hast. Und dann wissen wir, okay, wir haben eine Deadline und los geht's. Nein, du glaubst an mich, du hast ewiges Leben. Aber bis dahin müssen wir noch ein bisschen Zeit überbrücken. Und ich finde es gut, dass das so ist. Und zwar noch aus folgenden Gründen auch. Wir sind hier auf dieser Erde als Christen, ich mache gleich weiter, es sind auch nur die Bibelstellen, nicht einfach so, dass wir hier unsere Zeit auf der Erde absitzen. Ne, wir kennen alle diese Sprüche, ne? Wir sind halt in dieser Welt, aber nicht von dieser Welt. Und dass wir uns immer auch auf das himmlische Reich ausrichten. Aber trotzdem sind wir hier nicht nur auf der Erde wie so auf einer Wartebank oder an einer Bushaltestelle und warten auf den Bus, wenn der dann halt auch hoffentlich kommt, wenn Mobilmüll nicht wieder streikt. Sondern wir sind wirklich zu einer Aufgabe hier. Wir haben hier einen Sinn als Christen. Also ich spreche heute sehr viel zu Christen, also wenn du noch nicht Christ bist. Es kommt gleich noch ein Teil, der für dich sehr interessant werden wird. Aber für uns, die wir auch als Christen leben und das auch immer noch tun dürfen, wir haben eine konkrete Aufgabe. Ich habe die Bibelstellen jetzt nicht extra rausgesucht, aber wir haben diese Aufgabe, das Evangelium zu verkündigen, von Gott zu erzählen. Weil ich meine, für mich als Individuum wäre es ja super, ich bekehre mich, falle tot um. Aber was ist mit den ganzen Menschen, die ich kenne? Die sehen dann nur, oh, Christian hat sich bekehrt, ist tot umgefallen. Das mache ich lieber nicht nach. Das ist wie jemand, der in die Steckdose packt, tot umgibt. Ah, okay, in die Steckdose packe ich nicht. Ich muss doch davon erzählen, warum ich mich bekehrt habe, warum ich zu diesem Gott gekommen bin. Es gibt genug Menschen, die davon noch nicht wissen. Oder es wissen, aber nicht verstanden haben. Oder es wissen und vielleicht zum Teil verstanden haben, aber einfach nicht annehmen wollen, weil irgendetwas sie hindert. Und da haben wir in dieser Zwischenzeit bis zu unserem ewigen Leben die Aufgaben, so viele wie möglich davon zu erzählen und sie auch in dieses ewige Leben zu holen. Das ist eine ziemlich große Aufgabe und mit der lässt Gott, mit der lässt Jesus uns natürlich auch nicht allein und wir kommen zu weiteren Versprechen, die ja uns auch bis in die heutige Zeit gelten, nämlich in Johannes 14. Da spricht Jesus zu seinen Jüngern und er sagt Folgendes: Dann werde ich den Vater bitten, dass er euch an meiner Stelle einen anderen Helfer gibt, der für immer bei euch bleibt. Dies ist der Geist der Wahrheit. Die Welt kann ihn nicht aufnehmen, denn sie ist blind für ihn und erkennt ihn nicht. Aber ihr kennt ihn, denn er bleibt bei euch und wird in euch leben. Nein, ich lasse euch nicht als hilflose Waisen zurück. Ich komme wieder zu euch. Schon bald werde ich nicht mehr auf dieser Welt sein und niemand wird mich mehr sehen. Nur ihr. Ihr werdet mich sehen. Und weil ich lebe, werdet auch ihr leben. Auch diese Verse liebe ich unbeschreiblich. Denn wir sehen, Jesus sieht diese Aufgabe, die er uns gegeben hat, als Menschen in alle Enden der Welt gehen, dieses Wort zu verkündigen. Und er sieht auch, dass wir das nicht von uns aus schaffen. Und deswegen schickt er den Heiligen Geist, diesen, wie hier beschrieben wird, den Helfer. Es gibt auch andere Worte für, aber es geht hier hauptsächlich um den Heiligen Geist. Einen weiteren Teil der Dreieinigkeit Gottes, der auch hier, auch heute noch bei uns ist, hier mitten unter uns. Und dieses Versprechen gibt er uns. Einmal, dass er diesen Heiligen Geist schicken wird. Wir feiern das immer wieder an Pfingsten, dass es auch wirklich passiert ist. Auch als sichtbares Zeichen und auch heute noch immer wieder unsichtbar passiert, dass Menschen den Heiligen Geist bekommen, wenn sie sich eben dazu entschließen, ihr Leben mit Jesus zu verbringen. Er verspricht uns hier auch, dass er uns nicht als hilflose Waisen zurücklässt. Auch dieses Versprechen hat er mit dem Heiligen Geist eingelöst. Und ich finde es auch toll, diesen Vers, ich komme wieder zu euch. Also ein weiteres Versprechen, Jesus verspricht auch, er ist jetzt nicht nur in den Himmel gefahren und jetzt wartet er auf uns, er wird wiederkommen, um uns abzuholen. Und die letzten Verse gerade, finde ich auch, knüpfen auch ein bisschen an das ewige Leben an, das Versprechen. Und weil ich lebe, werdet auch ihr leben. Einfach großartige Versprechen, die Gott uns auch für unsere Aufgabe hier gibt, die wir auf der Erde haben. Lange Zeit habe ich daraufhin gedacht, okay, gut, er sagt, er schickt uns diesen Helfer, Gott schickt uns, rüstet uns mit allem aus, gerade als ich noch so als junger Christ frisch angefangen habe. Ich habe mich mit 16 Jahren in einem Ferienlager, nee, nicht mit 16, ich war 15 noch so, mit 16 habe ich getauft, mit 15 habe ich in einem christlichen Ferienlager, ähnlich wie das Sola, nur da hieß es halt Porter Camp, weil es halt in Nienburg war, was nicht in Porter ist. Keine Ahnung, wie der Name zustande gekommen ist, aber es war das Porter Camp und da habe ich mich bekehrt. Und dann ist man natürlich jung, Feuer und Flamme, das Leben ist noch vor mir und jetzt kann ich allen erzählen, dass ich mich bekehrt habe, warum ich das getan habe. Ich habe gedacht jetzt, ja klar, Probleme werden kommen, aber ich werde immer von so einer inneren Kraft erfüllt sein, dass ich alle Probleme einfach wegfege, wie so Superman, der durch so ein Gebäude brettert. Ohne Rücksicht auf Verluste kann ich jetzt voll mit dem Leben losgehen. Ich habe mir das ein bisschen Rosinenpickerei-mäßig gemacht. Ich will einmal aus Matthäus 6 vorlesen. Da geht es nämlich, ich fand diese Zwischenüberschrift in meiner Bibel zu Hause immer so schön, von unnützen Sorgen. Da geht es eben darum, dass die Menschen sich um Essen und Kleidung Sorgen machen. Kann ich überhaupt nicht nachvollziehen. Doch, natürlich macht man sich um sowas Sorgen. Und da Jesus erzählt eben, das seien unnütze Sorgen. Und ich will nur diese beiden Verse hier aus 32 und 33 lesen. Nur Menschen, die Gott nicht kennen, lassen sich von solchen Dingen bestimmen. Also in dem Fall von der Sorge nach Kleidung und Essen. Euer Vater im Himmel weiß doch genau, dass ihr das alles braucht. Setzt euch zuerst für Gottes Reich ein und dafür, dass sein Wille geschieht, dann wird er euch mit allem anderen versorgen. Für mich war das als junger Christ oder sind solche Worte im Prinzip eigentlich nur eine Einladung, yo, ich muss mich um nichts mehr kümmern, Gott gibt mir alles, was ich brauche. Und hier wäre ich sehr vorsichtig, weil meine Definition von dem, was ich brauche, hat sich, glaube ich, vielfach nicht mit dem gedeckt, was ich wirklich brauche. Ne, denn als Jugendlicher brauchte ich unbedingt ein Auto. Ich war darauf angewiesen. Heute weiß ich, nee, nicht. Es gab viele Dinge, die ich brauchte, seien es teure Klamotten. Ich muss ja irgendwie auch mit den Leuten sprechen können. Da muss ich ja, kann ich auch nicht aussehen, wie ich will, sondern ich muss ja mich auch schon ein bisschen so da anpassen. Ich brauche diese Kleidung. Es wird ja auch gerade in diesen Versen hier vor da versprochen, dass Gott uns auch mit Kleidung versorgt. Warum muss ich dann halt irgendwie von Verwandten billige abgetragene Klamotten tragen? Warum kriege ich keine neuen von Gott? Er hat sich doch gesagt, er kümmert sich drum. Ich kümmere mich darum, sein Reich zu bauen. Und deswegen neigt ich natürlich diese Stellen oder aufgrund dieser Stelle viel zum Frust auch als junger Mensch. Auch teilweise heute noch, seien wir ehrlich, ich muss da gar nicht rumspielen. Auch heute frustriert es mich immer wieder, wenn ich mir um Dinge Sorgen machen muss. Erst neulich ist bei mir der Steuerbescheid reingeflogen, so Dinge, um die ich mir Sorgen machen muss. Das ganze Jahr muss ich dran denken, ich muss diese Steuererklärung noch machen. Und jedes Jahr vergesse ich die Frist und mache es dann viel zu spät. Und solche Sorgen habe ich auch. Und sie lenken natürlich vom Reich Gottes ab. So. Und das hat mich eigentlich zu einem Gedanken geführt, dass ich mal gesagt habe, okay, gut, ich weiß jetzt, was Gott mir verspricht. Aber ich versuche mal ein bisschen von der anderen Seite zu gehen. Okay, was sind konkret Sachen, die Gott mir nicht versprochen hat? Sachen, die ich manchmal von ihm einfordere oder glaube, dass er sie mir versprochen hat, wobei es niemals erwähnt wird, dass er mir das versprochen hat. Und ich will auch mit einem, ich will es halt schon fast einen kleinen Exkurs nennen, weil es ein bisschen doch vom Thema Versprechen abweicht, aber doch damit zusammenhängt. Es geht darum, eben, was Gott nicht verspricht. Ein paar Dinge kann ich vielleicht schon mal so aus dem Ärmel aufzählen. Gott verspricht uns kein Reichtum. Er verspricht uns keine ewige Gesundheit. Er verspricht uns auch an keiner Stelle irgendwie, dass wir eine besondere Anerkennung haben. Keine Macht. Ne? Also Gott ist nicht einer, der sagt, jetzt seid ihr Christen und jetzt mache ich euch zu Präsidenten dieser Welt, dass ihr diese Welt beherrscht. Das sind keine Versprechen. Also zumindest habe ich die Stellen nicht gefunden. Wenn ihr solche Stellen gefunden habt, wo das konkret versprochen wird, möchte ich die gerne mit euch zusammen lesen und gucken, ob das wirklich so ist. Und ich möchte auf eines dieser Sachen, die nicht versprochen werden, die ich meine zu brauchen, aber die von Gott gar nicht versprochen sind, eingehen. Und zwar geht es um den Punkt Anerkennung, Ehre. Ich weiß nicht, wie man es sonst, also ich finde Anerkennung ist da so das passendere Wort. Vielleicht ist so ein bisschen was Dankbarkeit, aber nicht aus mir, dass ich dankbar für was bin, sondern dass andere Menschen und Gott mir dankbar sind. Das ist etwas, was Gott uns nicht verspricht. Gott hat uns keine ruhmreiche Aufgabe versprochen im Sinne von dem weltlichen Ruhm, wie wir ihn verstehen. Wir werden keine Popstars, wenn wir irgendwie uns dafür entschließen oder dazu entschließen, Gott zu verherrlichen. Und gut, es gibt Menschen, die sind relativ bekannt in ihrem Dienst, aber das sind eben nur ein kleiner Teil. Und es ist auch kein Versprechen an jeden, ne? Wenn du mir nachgehst, nachfolgst, wirst du ewiges Leben haben, du wirst reich, gesund und beliebt sein und dir wird alles gelingen. Das ist nicht das Versprechen. Und gerade bei diesem Thema Dankbarkeit oder Anerkennung, die ich von Gott einfordere, möchte ich jetzt mal Verse einblenden, die ich überhaupt nicht mag. Ich habe Johannes 3, Vers 16, ich würde jetzt am liebsten direkt wieder zurück Johannes 3, Vers 16 und da Schluss machen, aber da müssen wir jetzt durch. Lukas 17. Ich will jetzt vorweg sagen, es ist nicht so, dass ich diese Stellen nicht mag oder doof finde und am liebsten aus der Bibel gestrichen haben will. Nein, ich mag diese Stelle nicht, weil ich schon so oft über diese Stelle gestolpert bin, von dieser Stelle überführt wurde und mir sie immer wieder mit einer solchen Gewalt ins Hirn hämmern muss, dass es schon körperlich fast wehtut, aber es bleibt einfach nicht hängen. Lukas 17. Jesus spricht, ja, wir lesen zu seinen Jüngern, stellt euch vor, sagte Jesus zu seinen Jüngern, ihr habt einen Knecht, der vom Pflügen oder Schafehüten nachherkommt. Was tut ihr dann? Sagt ihr etwa zu ihm, komm an den Tisch und iss? Doch bestimmt nicht. Ihr gebt ihm den Auftrag, mach mir etwas zu essen. Binde dir eine Schürze um und bediene mich bei Tisch. Wenn ich fertig bin, dann kannst auch du essen und trinken. Kann der Knecht etwa dafür besonderen Dank erwarten? Ich meine nicht. Es gehört doch schließlich zu seiner Arbeit. Das gilt auch für euch. Wenn ihr alles getan habt, was ich euch befohlen habe, dann sollt ihr sagen, wir sind einfache Knechte und haben nur unseren Auftrag ausgeführt. Schon allein beim Lesen kocht in mir wieder das Blut. Also es ist echt das ist eine Stelle, die mich sehr oft packt. Warum überführt mich diese Stelle immer wieder? Oder besonders wann überführt sie mich immer wieder? Und zwar immer dann, wenn ich das Gefühl habe, dass ich von Menschen oder Gott nicht die Dankbarkeit oder die Anerkennung bekomme, die ich für mich persönlich wünsche, verdient hätte in meiner Ansicht nach. Ganz oft passiert das, wenn ich Kritik oder Feedback zurückbekomme zu irgendeinem Dienst, den ich gemacht habe. Und gerade auch, wenn es berechtigte Kritik ist, weil das wurmt mich immer noch mehr, weil berechtigte Kritik ist, die kann man halt nicht abschmettern, die ist berechtigt. Bei unberechtigter Kritik ist das nochmal ein bisschen was anderes, aber trotzdem, wenn ich berechtigte Kritik kriege und bei mir ist immer dieser erste Reflex nicht, ja, danke, lieber Bruder, liebe Schwester, dass du mir das gesagt hast, ich werde das halt annehmen, ich werde daran arbeiten. Ganz oft ist mein erster Reflex noch, bevor ich eigentlich die Worte, glaube ich, richtig gehört habe, ist der erste Reflex, sei lieber dankbar, dass ich das überhaupt gemacht habe. Ich muss mich nicht da vorne auf die Bühne stellen und irgendwas erzählen. Ich habe das nicht nötig. Ich habe genug andere Dinge, mit denen ich mich an meinem Tag beschäftigen kann. Mein erster Reflex ist sofort dieses, ich sag's zum Glück, also ich hoffe, ich habe es jetzt noch niemandem laut gesagt, bis auf jetzt gerade. Aber es ist ganz oft so direkt dieser ja, Geistesblitz, will ich mal nicht mehr, es kommt nicht vom Geist, es ist so ein leerer Blitz einfach, der einmal durchschießt, leer macht im Gehirn, damit ich ihm diese Kritik nicht annehmen kann. Ich bin direkt so, ja, sei doch froh, dass es überhaupt jemand macht. Also es muss nicht mal mein Dienst sein, auch wenn ich Kritik an vielleicht Diensten höre, die andere getan haben, wo man sich denkt so, ja, das hat er jetzt aber nicht so toll gemacht, wie ich mir denke, ja, sei doch froh, dass er es überhaupt gemacht hat. Was soll denn das? Und ich schieße direkt so rein mit, ja, hier, du als Mensch, der jetzt die Kritik bringt, aber auch teilweise geht diese Kritik meinerseits an Gott. Wenn ich einen Dienst mache und ich habe das Gefühl, boah, ich bin nicht gesegnet worden heute. Irgendwie, ich habe nicht dieses, weiß ich nicht, diesen Adrenalinkick nach einer tollen Predigt, nach einer guten Einleitung, nachdem ich mich mit jemandem unterhalten habe. Ich habe so das Gefühl, ja Gott, hast du jetzt überhaupt gesehen, was ich gemacht habe? Hast du gesehen, wie cool ich das gemacht habe? Und dann kommt mir immer diese Stelle in den Sinn. So gut wie immer kommt mir diese Stelle in den Sinn, so soll ich dich jetzt dafür loben, dass du das getan hast, wofür du geschaffen wurdest? Und hier möchte ich auch die Brücke ein bisschen schlagen zu dem ersten Versprechen Gottes. Gott verspricht uns ewiges Leben, ohne Bedingungen. Wir müssen nichts dafür tun. Das, was hier beschrieben wird, die Arbeit sozusagen, die wir dann tun, die ist nicht, um uns dieses ewige Leben zu verdienen. Das, was wir tun als Christen, tun wir, weil wir so überschwänglich froh sind, dass wir das ewige Leben haben werden und davon erzählen müssen. Und deswegen ist es auch so absurd von mir, Dankbarkeit und Anerkennung anzufordern, wo es doch komplett schon widersinnig ist. Ich habe doch schon alles, was ich brauche. Ich habe dieses Versprechen, ewiges Leben. Ich werde mit Kleidung und Essen versorgt, und zwar mit der Kleidung und Essen, die ich wirklich brauche. Und darum muss ich mir keine Sorgen machen. Ich habe im Prinzip alles, was man als Mensch haben kann. Und trotzdem erwarte ich noch, dass Gott mir jetzt auch noch dankbar ist, dass ich daraufhin mich vernünftig benehme, wie man es als Mensch oder als Christ eigentlich sollte. Ich erwarte nochmal einfach dafür, dass ich existiere, noch besonderen Dank. Dass ich nach dem Schafehüten oder Pflügen, beides anscheinend schwere körperliche Arbeiten, nach Hause komme und dann erwarte ich, dass Gott mir einen Tisch deckt und mich bedient. Bei meinen Recherchen auch zu dieser Stelle bin ich tatsächlich auf eine Stelle gekommen, da steht es nämlich, dass Gott als unser Herr uns dann bedienen wird. Aber ich habe die Stelle leider nicht aufgeschrieben, weil ich weiß, dass es in dieser Stelle kommt es auch darum, und es wird halt so sein, dass wir wie Knechte an den Tisch kommen und der Herr wird uns bedienen. Das ist das ewige Leben. Das ist nicht dieses irdische Leben. Hier wird Gott uns nicht bedienen auf der Erde. Gott hat uns hier auf der Erde keine Aufgabe gegeben, die mit einer besonderen irdischen Ehre ausgestattet ist. Wann er uns bedienen wird, das ist in seiner Gegenwart, wenn wir bei ihm sind. Das ist aber der nächste Schritt. Und warum ich gerade eben dieses Beispiel oder halt eben dieses Thema Anerkennung mir genommen habe, ich hatte jetzt erst vor kurzem wieder damit zu kämpfen. Mit Diensten, es standen wieder viele Termine in der Woche an und ich habe ja auch ein Hobby, dass ich so 40 Stunden die Woche in einem Büro sitze und da Verträge lese und prüfe und Menschen erzähle, warum sie Mitarbeiter nicht feuern dürfen. Das mache ich so hobbymäßig sehr, sehr viel Zeit meines Tages. Ich habe Kinder, die ich halt möglichst viel versorgen will, wo ich möglichst viel da sein will. Ich habe auch eine Frau, die Aufmerksamkeit braucht, warum auch immer. Nein, es ist normal so. Ich habe mittlerweile, mieten wir ein Haus, das hat ein paar mehr Quadratmeter, als ich es vorher gewohnt bin. Auch da möchte ich möglichst viel machen. Ich habe Familie, die bei jedem Telefonat nicht müde wird zu erwähnen, dass es doch so lange her ist, dass wir sie das letzte Mal besucht haben. Ich habe so viele Dinge, die mir Zeit rauben. Und trotzdem bin ich als guter Christ, als guter Ältester, der ich bin, bereit, von diesem winzigen Teil Zeit, die für mich bleibt, auch noch alles, was ich habe, Gott zu geben und zu einer Gemeindestunde zu fahren, mich mit den anderen Ältesten zu treffen, auch mich mal vielleicht einfach still hinzusetzen und selber Bibelarbeit und Bibellesen zu machen, eine Predigt vorzubereiten. Ich mache all das, rackere mich ab und dann kommt halt so eine Stelle, die mir halt sagt, dafür kannst du nicht mal Dank erwarten. Und es gab halt einen Moment, da saß ich dann abends und ich war wieder so grundlos geladen, ich kann es nicht anders beschreiben, und dachte mir so, boah, ich habe keinen Bock mehr auf alle diese nervigen Termine. Und dann dachte ich mir so, ich gucke mir jetzt einfach eine Serie an, einfach hirnlos beballern, da wird Gott auch nicht mit mir sprechen können, weil ich mache Kopfhörer drauf, laut genug, dass ich nichts höre. Ich habe jetzt keine Lust, ich möchte jetzt Zeit für mich haben. Und ich habe mir eine Serie angeguckt, die überhaupt nichts mit dem christlichen Glauben zu tun hat. Es ist Parks and Recreation. Ich weiß nicht, ob ihr das kennt. Es geht um eine Behörde in den USA. Also eine sehr, ich finde, sehr amüsante Serie. Leichte Kost, es geht nicht um schwere Themen. Und dann habe ich mir eine Folge angeguckt und da hat sich eine der Hauptfiguren hat sich darüber aufgeregt, dass die Arbeit in der Lokalpolitik so hart ist, dass alle Leute sie hassen, obwohl sie ja nur das Beste für die Stadt will. Und sie gibt was und macht und macht und macht und keiner dankt es ihr. Und da kam ein Satz, der ist so in mein Gehirn gefahren, weil ich sofort an diese Verse denken musste. Da sagt nämlich der Protagonist der Serie zu dieser Person: Du kannst nicht eine undankbare Aufgabe annehmen und dich dann wundern, dass dir niemand dankt. Du darfst doch nicht eine Aufgabe, und das formuliere ich jetzt extra so hart, weil es so ist, Christsein ist eine verdammt undankbare Aufgabe, nach irdischen, menschlichen Maßstäben, ne? Ewiges Leben, das haben wir bitte immer noch im Hinterkopf. Also das Ziel lohnt sich, aber hier auf Erde ist es eine extrem undankbare Aufgabe. Aber wenn wir uns für das ewige Leben entschließen, dann tun wir das ja nicht für die Anerkennung der Menschen. Dann können wir uns ja nicht wundern, wir haben jetzt eine der schwersten und undankbarsten Aufgaben angenommen und wundern uns, dass sie schwer und undankbar ist. Ja, ach nee, damit hat Gott auch nie irgendwie hinterm Berg gehalten. So nach dem Motto, oh, es wird alles super, komm her, ha, jetzt bist du bekehrt, jetzt siehst du, ist ganz anders. Nein, Gott verspricht uns an keiner einzigen Stelle, zumindest keine, die ich gelesen habe, dass wir hier irgendwie eine besondere Anerkennung, besonderen Dank kriegen. Und dieser Dank könnte sich auch in Reichtum zum Beispiel äußern. Dafür, dass du halt so toll dienst, bist du halt reich. Nein, das finden wir nirgendwo. Und das hat mich natürlich sehr gewurmt, dann dieses Zitat zu hören, wieder an diese Stelle zu denken. Die Serie war an der Stelle dann auch für mich zu Ende. Also ich meine, ich habe sie sowieso schon zum zweiten oder dritten Mal geguckt, also von daher ist das auch egal. Aber ich habe dann eine Weile darüber nachgedacht und dann auch gemerkt, was viel wichtiger ist. Und ich komme damit jetzt auch zum letzten Punkt. Gerade im Hinblick auf dieses Anerkennung oder Dankbarkeit, die ich von Gott, die ich von Menschen erwarte. Ich habe ja bereits das ewige Leben oder dieses Versprechen auf das ewige Leben. Und ich weiß, dass Gott ein Gott ist, der seine Versprechen hält. Punkt. Ohne Wenn und Aber. Er hält seine Versprechen. Und ich habe da alles, was ich brauche. Und ich bin frei, davon zu erzählen, ihm zu dienen. Ich darf das freiwillig tun und der Erfolg, nennen wir es mal kurz Erfolg, dass ich nämlich am Ende ewiges Leben haben werde, hängt nicht davon ab, ob ihr oder Gott mir dankbar ist oder diese Dankbarkeit zeigt. Ich bin nicht darauf angewiesen, ich stehe nicht später vor dem Himmelstor und Gott sagt, jetzt gucken wir erst einmal, wie viele Leute denn überhaupt deinen Dienst gut fanden, bevor du hier reinkommst. Darauf kommt es überhaupt nicht an. Ich kann das tun, was Gott mir aufträgt. Und dann am Ende sagen, ich bin ein einfacher Knecht und habe getan, was meine Aufgabe war. Das kann natürlich auf den ersten Blick sehr einschränkend wirken, aber ich empfinde das als extrem große Freiheit. Mein Seelenheil, mein ewiges Leben hängt nur von einer einzigen Tatsache ab. Nämlich die Tatsache, dass Gott mir das versprochen hat. Punkt. Und jetzt bin ich frei zu dienen. Und zwar so, wie Gott es will. Und am Ende, wenn ich dann bei ihm bin, dann wird er sich die Schürze umbinden. Ja, dann bereitet er mir die Wohnung. Aber hier auf dieser Erde, da muss ich mich darum nicht sorgen. Ich muss mir nicht darum sorgen, möglichst viel Geld zu verdienen. Ich muss mich nicht darum sorgen, dass ich meinen Körper möglichst fit halte. Ich will ja fit ins Reich Gottes kommen. Oder ich möchte ja halt, ne, weiß ich nicht, missionieren im tiefsten Dschungel. Das kann ich ja nicht machen, wenn ich, weiß ich nicht, Allergien gegen alles habe. Ich muss mich fit halten. Nein, ich habe diese Freiheit, einfach ein Diener zu sein und das zu tun, was Gott mir sagt. Und mit diesen Worten will ich tatsächlich auch die Predigt heute beenden, mit dieser Freiheit, die wir haben, dem Versprechen Gottes zu glauben. Er verspricht uns so viel. Ich habe heute wirklich nur einen kleinen Teil von dem angerissen, was Gott uns verspricht, aber wie ich finde, einen der wichtigsten Teile. Und dieses Versprechen dürfen wir annehmen, diesem Versprechen dürfen wir glauben. Und wir brauchen dafür keine Ehre, aber wir dürfen unseren Gott dafür ehren. Und deswegen würde ich das gerne einmal in einem Gebet tun. Genau, wir können gemeinsam auch, ihr könnt auch still mitbeten gerne, möchte ich zu diesem unglaublich großen Gott beten. Vater im Himmel, ich danke dir dafür, dass du uns versprochen hast, dass wir ewig bei dir leben dürfen. Ich danke dir dafür, dass du ein neues Reich für uns baust, in dem wir in deiner Gegenwart sein dürfen. Ich danke dir aber auch unendlich dafür, dass du immer noch eine Gnadenzeit hier auf Erden eingeleitet hast. Dass wir auch hier unser irdisches Leben mit dir schon verbringen dürfen. Und auch wenn es hart ist und voller Entbehrungen, können wir auf deine Versprechen bauen. Du bist das unumstößliche Fundament und wir können nicht aus deiner Hand gerissen werden, wenn wir es nicht wollen. Ich danke dir dafür, dass du uns die Möglichkeit gibst, von dir zu erzählen, einander zu dienen und auch dadurch ein Zeugnis zu sein in diese Welt, die teilweise grausam, kalt und brutal ist. Ich danke dir dafür, dass du einem jedem von uns auch eine Lebensspanne gegeben hast, in der er diese Aufgabe ausführen darf, egal wie lang sie ist und egal wie schwer diese Zeit auch sein mag. Wir wissen, dass es sich lohnt, denn wir haben ewiges Leben. Du lebst und darum werden auch wir leben und dafür danke ich dir. Bringe dir die Ehre, die du verdienst, Herr, denn nur du verdienst Anerkennung, Ehrerbietung und Anbetung für diese Welt, aber auch für die kommende. Und so bitte ich dich auch, dass du uns weiterhin ausrüstest mit der Kraft, die wir brauchen, mit der Weisheit, die wir benötigen, bis du wiederkommst und dein neues Reich einleitest. Ich danke dir, Herr. Amen. Singen wir noch, oder? Achso.